neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit einem Vortrag aus der Kantine Gramsci. Die Kantine ist ein Theoriefestival in Chemnitz, das sich seit 2018 jährlich eine Woche lang mit dem Leben und dem Werk von politischen DenkerInnen beschäftigt. 2022 war die Kantine dem Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Antonio Gramsci, gewidmet. Radio Korax Halle hat mitgeschnitten und bei Radio Dreieckland senden wir ausgewählte Vorträge aus der Kantine Gramsci. Zum Auftakt des Kantine Gramsci Festivals hielt Bernd Röttger am 1. August 2022 im Chemnitzer Subotnik den Eröffnungsvortrag mit dem Titel »Und du wärest schon froh, die Gülle flösse ab« über historische Notwendigkeiten, herrschaftliche Restrukturierungen und wirkliche Alternativen oder wie Antonio Gramsci seinen kritischen Marxismus entwickelt. Bernd Röttger, geboren 1961, Politikwissenschaftler mit langjähriger Tätigkeit als Lehrbeauftragter an juristischen, politologischen und soziologischen Lehrstühlen sowie in gewerkschaftlichen Beratungs-, Bildungs- und Forschungsprojekten, hat diverse Texte zur politischen Ökonomie der BRD und des Weltmarkts, zur Geschichte und Politik der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung sowie zur marxistischen Theorie veröffentlicht. Aktuell ist er Redakteur des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus. Zu seinem Vortrag, wie Antonio Gramsci seinen kritischen Marxismus entwickelt, schrieb er im Vorhinein: Antonio Gramsci, geboren 1891 auf Sardinien, gestorben 1937 an den Folgen seiner Inhaftierung in den Kerkern Mussolinis, hat mit dem Hegemoniebegriff in seinen Gefängnisheften nicht nur die politische Theorie des Marxismus umgewälzt und durch seine Philosophie der Praxis eine strategische Erneuerung der Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens begründet, er avancierte posthum auch zu einem Klassiker der Marxistischen Theorie. Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. So umriss Heiner Müller seinen Umgang mit dem Werk des Klassikers der sozialistischen Weltliteratur, der auch bürgerlich inszeniert werden konnte. Auch Gramscis analytische und politische Begriffe scheinen beliebig dienstbar, wenn es darum geht, politische Mehrheiten zu organisieren. Alles nur noch eine Frage des Kampfes um Hegemonie? Die Analyse der Stabilität bürgerlicher Herrschaft in den entwickelten Kapitalismen, die bei Gramsci noch in den Strukturen der herrschenden Produktionsweise und ihrer Klassenverhältnisse wurzelt, verwandelt sich in eine individuelle Phrase, so Gramsci, in einen politischen oder ideologischen Voluntarismus. Der Vortrag versucht die Entwicklung von Gramscis Marxismus vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen gescheiterter Kämpfe der Arbeitenden auf Sardinien 1904-6, dem Scheitern der Turiner Fabrikrätebewegung 1919-22, seiner Auseinandersetzung mit dem historischen Materialismus der Zweiten Internationale und der russischen Oktoberrevolution, seiner Motive für die Mitbegründung des Partito Comunista Italiano 1921, dem aufstrebenden Fordismus in den USA und dem Faschismus in Italien sowie seiner Isolation von den Kämpfen im Gefängnis seit 1928 historisch-kritisch nachzuzeichnen. Jetzt hört aber Bernd Röttger selbst beim Kantine Gramsci Festival 2022.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal danke ich natürlich für die Einladung. Ich war schon mal in Chemnitz, das war aber ein Forschungsprojekt und ist schon 20 Jahre her. Aber hier bei der Kantine war ich bisher noch nicht. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Aber bevor ich versuche, quasi in das Leben und Werk von Antonio Gramsci einzuführen, gestattet mir jetzt vielleicht zwei Vorbemerkungen. Erstens, das von mir gewählte Motto, das mit der Gülle, ist kein Zitat von Antonio Gramsci, sondern ist ein Zitat von Peter Rühmkorff, einem in Hamburg lebenden Dichter, der aber schon auch länger verstorben ist. Der notierte nämlich in seinen Notizbüchern, in seinen Tagebüchern, 1990, Zitat Peter Rühmkorff, abends tutti frutti, um mal wieder an die wirkliche Welt erinnert zu werden. Und dann geht's weiter. Und du wärst schon froh, wenn endlich Klassik einkehrte und die Gülle flösse ab. Zur Erinnerung oder für die meist wohl zu spät Geborenen überhaupt zur Information. Tutti Frutti war zwischen 1990 und 1993 eine im deutschen Privatfernsehen von Hugo Egon Balder moderierte Tittenshow. Ich habe aber weniger, als ich das ausgewählt habe, die Kommerzgülle, den Wettbewerb um Einschaltquoten und Werbeeinnahmen vor Augen, sondern die gesellschaftliche Gülle. Marx selbst spricht nicht von Gülle, sondern schlicht von Scheiße. Vom Klassenkampf, Zitat, als Schluss, worin sich die Bewegung und Auflösung der ganzen Scheiße auflöst. In einem Brief an Friedrich Engels. Der Klassenkampf, der Kampf um Emanzipation, von Fremdbestimmung, ja jeder Kampf um gesellschaftliche Veränderung steht nicht außerhalb der gesellschaftlichen Gülle, sondern steht mitten mang. In der marxischen Perspektive sind Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, also wie gesagt, es herrscht kapitalistische Produktionsweise, nicht irgendwelche Kapitalisten. Das ist der erste Satz übrigens aus dem Kapital von Marx. Also, in der marxischen Perspektive sind Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, strukturell überdüngt mit Gülle. Nicht nur durch ideologischen Kitt, die Gedanken der herrschenden Klasse sind immer in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, nicht nur, weil die Produktionsverhältnisse notwendig falsch erscheinen, der berühmte Fetischcharakter der Ware, sondern auch, weil die kapitalistische Produktionsweise einen, Zitat Marx, stummen Zwang ökonomischer Verhältnisse erzeugt, durch den sich die Herrschenden immer wieder als Herrschende zu reproduzieren vermögen. Antonio Gramsci war nicht nur mit dieser kapitalistischen Scheiße konfrontiert, sondern auch mit der faschistischen Gülle, die über Italien in den 20er Jahren ausgekübelt wurde. Sie erstickte den revolutionären Elan, den Gramsci noch in den Kämpfen der norditalienischen Fabrikräte erblickte. Deren Organisationen wurden kräftig gedüngt, wurden teilweise zerschlagen, um deren Reste zum Bestandteil der faschistischen kooperativen Modernisierung Italiens zu machen. Gramsci spricht dann in den Gefängnisheften später von sogenannter passiver Revolution, der Inkorporation der Massen in kapitalistische Restauration. Zweite Vorbemerkung. Die von Peter Rühmkorff angemerkte Hoffnung mit abfließender Gülle würde der Klassik wieder gerecht werden können, ist vielleicht zu blauäugig in die eigene Tasche gelogen. Warum? Selbst das Werk Antonio Gramscis ist inzwischen zu einem Klassiker geworden, einem Klassiker der sozialistischen Weltliteratur, insbesondere seine Fragmente der Gefängnishefte. Das aber mit sehr zweifelhaften Folgen. Erstens, für den italienischen Marxismus grassiere, so der Kommunist Luigi Magri in seinem den Niedergang der PCI aufarbeitenden Roman Der Schneider von Ulm, spätestens seit den 60er Jahren ein sogenanntes Gramsci-Genom, eine Erbanlage, die man, ob man will oder nicht, in Italien einfach nicht mehr los wird. Entweder mit Gramsci argumentieren oder gar nicht. Zweitens, der Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, machte in seinem 1984 erschienenen Buch Die Arbeit der Zuspitzung Gramsci zum Anwalt einer sozialdemokratischen Wahlkampfstrategie gegen die geistig-moralische Wende Helmut Kohls, die Teile der Friedens-, Ökologie- und Frauenbewegung inkorporieren sollte. Gramscis Konzept der Hegemonie degradierte zur taktischen Frage von Mehrheitsbeschaffung im Wahlkampf. Drittens, es kommt noch schlimmer. Auch die sogenannte Neue Rechte bedient sich des Klassikers Gramsci. Der 1968 gegründete Groupement de Recherche d'Etudes pour la Civilisation Européenne entstand, um der drohenden gesellschaftlichen Umwälzung durch Studierende und Arbeiter eine kulturelle Wende in Frankreich entgegenzusetzen. Vielleicht dauerte es etwas, ein paar Jahre vielleicht, bis auch sie auf Gramsci stießen. Aber 1981 organisierte diese Truppe einen Kongress unter dem Titel Gramscismus von rechts. Inzwischen bezieht sich jede Kritik an der eigentümlichen Stabilität des Neoliberalismus auf Gramsci's Hegemonietheorie, was sie meines Erachtens vollständig sinnentleert. Das wäre dann am Anschluss vielleicht noch zu diskutieren. Ich halte es dagegen mit dem Verehrer des Klassikers Bertolt Brecht, nämlich mit Heiner Müller. Und dem stammt der Satz, Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Ähnlich würde ich es mit Gramsci halten. Also Gramsci gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Bei Peter Rümkopf findet sich der Satz, es wird sich noch einmal rächen, dass die SPD dem Volk keinen historisch-materialistischen Volkswirtschaftskurs erteilt hat. Genauso rächt es sich meines Erachtens beim historisch unkritischen Gebrauch der Begriffe Gramscis, wenn sie diese von ihrem historisch-materialistischen Kern bei Gramsci absprengt und alles auf die Frage der Hegemonie zurückführt. Das analytische Konzept Gramscis verkommt so zu einer reinen Phrase. Alles neoliberale Hegemonie. Habe ich meine großen Zweifel, ob der Neoliberalismus überhaupt hegemoniefähig gewesen ist. Schon Marx ekelte eine Kritikform, die Gesellschaft, Zitat, zu be- und verurteilen weiß, aber nicht zu begreifen weiß. Ohne das Begreifen der prozessierenden Macht- und Klassenverhältnisse in Gesellschaften, in welchen eben kapitalistische Produktionsweise herrscht, aber werden alle praktischen Kapitalismuskritiken, so Marx, als alle Sprengversuche zu einer Don Quixoterie. Was ich also machen möchte, ist, Gramsci als historisch-kritischen Marxisten gegen den Klassiker und Kulturphilosophen zu reaktivieren, ihn nicht als allseits verwendeten Kulturphilosophen huldigen, sondern eben als historisch-kritischen Marxisten. Die Pfade, die ich auf meinem Streifzug durch das Leben und Werk einschlage, sind vielleicht nicht die ein- und ausgelatschten. Also ich werde nicht die gängigen Begriffe von Gramsci hier wiederkauen. Die Auswahl, die ich treffe, ist notwendigerweise selektiv, soll es auch so sein, kann nicht die ganze Geschichte Gramscis abbilden, nicht alle Facetten seiner Theorie abbilden. Das Prinzip, dem ich folge, lautet Montage. Bedeutet, Walter Benjamin, in den Einzelelementen, Einzelmomenten den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken. Die Einzelelemente sind Gramscis Leben in der sardischen Provinz, sein Kampf an der Seite der Fabrikrätebewegung in Norditalien, ihr Scheitern und Mussolinis Marsch auf Rom im Oktober 22, der Gramsci 26 in die Kerker verbannte, bis er eben am 27. April 37 im Alter von 46 Jahren stirbt. Isoliert nicht nur von seiner Partei und den Kämpfen, sondern auch von seiner Frau und seinen beiden Kindern, die in Moskau lebten und die er seit seiner Einkerkerung nicht mehr wiedersehen sollte. Ich beginne jetzt mal mit diesem Streifzug durch Gramscis Leben und Werk. 1891. Am 22. Januar erblickt Antonio Gramsci als viertes von 7 Kindern eines ärmlichen Beamtenhaushalts im Dorf Arles, ca. 80 Kilometer nordwestlich von Sardiniens Hauptstadt, im Landesinneren gelegen, das Licht der Welt. Als Vierjähriger zieht sich Gramsci infolge eines Sturzes eine Rückgratverkrümmung zu, die ihn seitdem körperlich deformiert und gesundheitlich beeinträchtigt. 1897-98 verschärfen sich die materiellen Probleme der Familie. Der Vater wandert wegen ungeklärter finanzieller Unregelmäßigkeiten ins Gefängnis. Die Mutter entschließt sich, mit den Kindern in das ca. 50 Kilometer nördliche Gelazza zu ziehen. Das Haus befindet sich an der Hauptstraße des Ortes, ist weniger dörflich, aber immer noch provinziell, verfügt aber über einen Bahnhof. Antonio Gramsci besucht dort die örtliche Grundschule. 1903. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundschule muss Gramsci die Schule verlassen, arbeitet infolge der zugespitzten finanziellen Situation der Familie 2 Jahre im örtlichen Katasteramt. Gramsci schreibt an seine Mutter aus dem Gefängnis später, Zitat, mit 12 Jahren begann ich zu arbeiten und verdiente gut 9 Lire im Monat, was auch bedeutet 1 Kilo Brot pro Tag für 10 Arbeitsstunden täglich, einschließlich sonntags morgens. Ich verbrachte die Zeit damit, Aktenordner hin und her zu schieben, die schwerer waren als ich selbst, Und oft weinte ich heimlich des Nachts, weil mich der ganze Körper schmerzte. Fast immer lernte ich nur die grausamsten Seiten des Lebens kennen und bin doch immer damit fertig geworden, im Guten wie im Schlechten. Gramsci beginnt, Bücher zu lesen über Geschichte, Zeitungsartikel zur aktuellen ökonomischen Entwicklung auf Sardinien und Italien, literarische Werke. Auch, weil er aufgrund seiner körperlichen Gebrechen und trotz seines disziplinierten Trainings mit selbstgebastelten Hanteln nicht am kindlichen Treiben auf der Straße teilnehmen kann. Wer will, kann dieses Haus in Gialazza besuchen. Das ist das Casa Gramsci. Dieser Hof, in dem Gramsci gelesen hat, gespielt hat und mit seinen Hanteln gearbeitet hat, ist L-förmig. Circa 2 Meter breit, 4 Meter lang auf der einen Seite und 5 Meter vielleicht auf der anderen Seite. Und es ist umrahmt, dieser enge L-förmige Hof, von 10 Meter hohen Wänden. 1904. Die traditionelle sardische Wirtschaft, dominiert durch die landwirtschaftliche Produktion, erlebt bereits seit den 1890er Jahren eine schwere Krise. Die Produktion von Wein, Öl, Rindfleisch, die vor allem auf den französischen Markt ausgerichtet war, brach durch die Auflösung der Handelsverträge mit Frankreich infolge der Zollerhöhungen des italienischen Nationalstaats 1889 fast vollständig ein. In den vom ausländischen und dem festländischen Kapital dominierten Bergwerken oder der neuen Tabakindustrie herrschten katastrophale Arbeitsbedingungen. Anhaltender 12-Stunden-Tag bei intensivierter Arbeitsproduktivität und sinkende Löhne. Als 13-Jähriger wird Gramsci 1904 Zeuge sich zuspitzender Auseinandersetzungen. 1906. Die Konflikte in den Bergwerken und der Tabakindustrie verdichten sich zu spontanen Revolten der subalternen Klassen. Gramsci beobachtete diese Entwicklung mit höchstem Interesse. Er stellt sich auf die Seite der sardischen Nationalisten. Schließlich schienen die Schutzzölle, die die Wirtschaft Sardiniens und des Mezzogiorno insgesamt auslaugten, nur dem Schutz und der Expansion der norditalienischen Industrie. In einem Brief an seine spätere Frau schreibt er aus dem Kerker, Zitat, es war der Instinkt der Rebellion, der sich von Kind an gegen die Reichen richtete, da ich nicht auf die höhere Schule gehen durfte, da ich, der in allen Fächern der Grundschule eine 10 bekommen hatte, während die anderen alle gehen durften, der Sohn des Fleischers, des Apothekers, des Stoffhändlers. Der Instinkt richtete sich dann gegen alle Mächtigen, die Bauern Sardiniens unterdrückten. Damals dachte ich, dass es nötig sei, für die nationale Unabhängigkeit der Region zu kämpfen. Ins Meer mit den Leuten vom Festland. Wie oft habe ich diese Worte wiederholt? Gleichzeitig ahnt der junge Gramsci, dass die von der Krise der Landwirtschaft in die neue Industrie gespülte lebendige Arbeit nur noch eine Bauernmasse war, eine, Zitat Gramsci, amorphe Masse in ständiger Gärung, die noch zu keiner durchsetzungsfähigen kollektiven Aktion fähig war. Zitat Gramsci, Sardinien ist eine Insel und jeder Sarde ist eine Insel auf der Insel. Die Revolte wird blutig niedergeschlagen, hunderte von Bauern, Arbeitern und Intellektuellen werden verhaftet. In den Bergwerken hagelt es Massenentlassungen. Gramsci meldet sich eigenmächtig im Gymnasium an, zunächst in Oristano, dann zieht er zu seinem älteren Bruder Gennaro, damals Schatzmeister der Arbeiterkammer, nach Cagliari, also an die Hauptstadt, um dort das Gymnasium zu beenden. Nach dem Abitur erhält Gramsci 1911 ein Stipendium an der Universität Turin. Eine neue Phase im Leben des provinziellen Sarden beginnt. Herbst 1911. Gramsci betritt eine für ihn, Zitat, fremde, weite Welt, den industrialisierten Norden Italiens. Er schreibt sich an der literarischen Fakultät der Universität Turin ein. 1913. Am 19. März beginnt in den Automobilwerken der Stadt ein Streik. Gramsci beobachtet die intensiven Diskussionen, die Belegschaften und Gewerkschaften auf Versammlungen und Bildungsveranstaltungen fast täglich führen. Er kontrastiert sie mit seinen Erfahrungen der unorganisierten, spontanen Revolten auf Sardinien. Der Streik, an dem sich 6.500 Beschäftigte beteiligen, endet nach 96 Kampftagen mit einem tarifpolitischen Erfolg der Kämpfenden. Im gleichen Jahr tritt Gramsci in die Sozialistische Partei Italiens ein. 1915. Gramsci bricht sein Studium der Literaturwissenschaften ab, auch weil ihn das Interesse an den Kämpfen der arbeitenden Massen zu viel Zeit und Kraft kostet. Er wird Redakteur der linken Zeitschrift L'Avanti. Im Januar 16 veröffentlicht er in einer anderen Zeitschrift einen Text zum Verhältnis von Sozialismus und Kultur, der für seine gesamte weitere Arbeit stilbildend bleiben sollte. Gramsci schreibt, Zitat, man muss sich abgewöhnen, die Kultur als enzyklopädisches Wissen zu begreifen, wobei der Mensch nur wie ein Gefäß betrachtet wird, das mit empirischen Daten und rohen, unzusammenhängenden Fakten anzufüllen ist. Diese Form der Kultur ist wahrhaft schädlich, insbesondere für das Proletariat. Die Folge da sind verschrobene Leute, die sich der übrigen Menschheit überlegen dünken, weil sie in ihrem Gedächtnis eine gewisse Anzahl von Daten aufgehäuft haben, die sie bei jeder Gelegenheit vor sich her plappern, um so nachgerade eine Mauer zwischen sich und den anderen aufzurichten. Kultur ist etwas ganz anderes. Sie ist Organisation, Disziplin des eigenen Ichs, Besitz der eigenen Persönlichkeit, Eroberung eines höheren Bewusstseins, mit dessen Hilfe es gelingt, den eigenen geschichtlichen Wert zu begreifen, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten. 1917, Russische Revolution, eine historische Zäsur der Weltgeschichte, auch für das Denken Antonio Gramscis. Er arbeitet sich an überkommenen Vorstellungen marxistischen Denkens ab, wie sie vor allem in der Zweiten Internationale konsekriert wurden. Vorstellung eines historischen Determinismus, von historischen Notwendigkeiten, die dazu führten, glauben zu können, quasi irgendwann automatisch in den Sozialismus zu schlittern, wie Franz Josef Degenhardt das mal ironisiert hat. Im Aufsatz Die Revolution gegen das Kapital, erschienen in Avanti am 24. November 1917, schreibt der 26-jährige Gramsci, Zitat, die Revolution der Bolschewiki war die Revolution gegen das Kapital von Karl Marx. Das Kapital von Karl Marx war in Russland mehr ein Buch der Bürgerlichen als der Proletarier. Es war der kritische Beweis für die fatale Notwendigkeit, dass sich in Russland eine Bourgeoisie bildet, dass eine kapitalistische Ära beginnt, dass sich eine Zivilisation westlichen Typs durchsetzt, bevor das Proletariat überhaupt erst an einen Aufstand, an seine Forderung als Klasse, an seine Revolution denken kann. Die Tatsachen haben die Ideologien überholt. Tatsachen haben die kritischen Schemata ad absurdum geführt, denen zufolge die Geschichte Russlands sich nach den Grundprinzipien des historischen Materialismus hätte entwickeln müssen. Die Bolschewiki ignorieren Karl Marx. Sie bestätigen mit der vollendeten Aktion, mit der realisierten Errungenschaften den Beweis, dass die Grundprinzipien des historischen Materialismus nicht so eisern sind, wie man hätte annehmen können und wie man annahm. Der revolutionäre Funke der russischen Oktoberrevolution springt im Herbst 1919 auf Norditalien über. Im September wählen die Fiat-Arbeiter die ersten Fabrikräte Italiens. Die Bewegung ergreift schnell andere Werke. Der Gramsci-Biograf Giuseppe Fiori notiert, Zitat, auf Anordnung des sozialistischen Parteibüros, das die ganze Massenbewegung lenkte, mobilisierten die Fabrikräte ohne jede Vorbereitung innerhalb einer halben Stunde 120.000 Arbeiter für die jeweiligen Betriebsgruppen. Eine Stunde später stürmte die proletarische Armee wie eine Lawine bis zum Stadtzentrum vor und fegte das ganze nationalistische und militärische Pack von den Straßen und Plätzen. Die betrieblichen Auseinandersetzungen spitzen sich im Frühjahr 1920 zu. Im April kommt es zu einem 10-tägigen Generalstreik, an dem sich 200.000 Turiner Arbeiter beteiligen. Im Mai weigert sich der Arbeitgeberverband, Konzessionen an die Metallarbeitergewerkschaft zu machen. Es folgen erneut Streiks, die ergebnislos bleiben. Im Sommer 1920 haben die Arbeitenden endgültig die Schnauze voll und übernehmen die Leitung der Fabriken. Der Weggefährte Gramscis, Angelo Tasco, mit dem Gramsci und der spätere Generalsekretär der Kommunistischen Partei Togliatti 1919 die Wochenzeitung Die Neue Ordnung gründen, berichtete, am 31. August 1920 besetzen die Arbeiter 280 Betriebe der metallverarbeitenden Industrie in Mailand. In den beiden folgenden Tagen erfasst die Bewegung ganz Italien. Zuweilen halten sich die Arbeiter dabei auch nicht an die Weisungen der Gewerkschaftsführung. Zuerst werden nur die metallverarbeitenden Betriebe besetzt, doch brauchen diese Werke Rohstoffe und Zubehör, die aus anderen Industrien kommen, und so wurden nach und nach auch diese Betriebe besetzt. Die Leitung der Werke geht in die Hände der Betriebsräte über und die tun ihr Bestes, um die Produktion weiterzuführen. Dabei sind die Betriebsräte völlig auf sich gestellt, denn alle Ingenieure und fast alle Techniker und Angestellten haben aufgrund der Weisung der Unternehmerschaft die Fabriken verlassen. Gleichwohl geht die laufende Produktion recht gut weiter. Die sogenannten roten Jahre erreichen ihren Höhepunkt. Gramsci und seine Kumpane begleiten seit 1919 die kämpfenden Arbeiter auf zahlreichen Diskussionen in Parkanlagen und auf betrieblichen Versammlungen. Die Ereignisse galoppieren. Rasend bringt der kränkelnde und schwächelnde Gramsci seine Kommentare zu Papier, nicht aber ohne die Ereignisse theoretisch zu verorten. Zitat Gramsci: Wird der italienische kommunistische Revolutionär den russischen Bolschewiki nachahmen? Fragt er im November 1919. Er antwortet, er wird ihn nur im Folgenden nachahmen, im unversöhnlichen Klassenstandpunkt, in der klaren Kaltblütigkeit, mit der er den Verlauf der Ereignisse in Italien analysieren wird, die nicht nur durch die italienischen ökonomischen Verhältnisse bestimmt werden, sondern auch durch die internationalen ökonomischen Verhältnisse, die nicht nur durch die Struktur der nationalen Produktions- und Austauschapparate mehr oder weniger perfekt, mehr oder weniger entwickelt bestimmt werden, sondern auch durch die Reflexe, die anderen Produktionsapparate in Europa und der Welt auf die italienische Apparate ausstrahlen. Immer noch 1920, September. Sozialistische Partei und Gewerkschaftsspitzen einigen sich mit dem Arbeitgeberverband. Die betriebliche Direktionsgewalt des Kapitals ist wiederhergestellt. Es folgt eine Phase der Restauration kapitalistischer Herrschaft in den Betrieben. Und es folgt die faschistische Mobilisierung Italiens, die vom Kapital als Angriff auf erkämpfte, kollektivvertraglich geregelte Rechte in den Fabriken genutzt wird. 1922 analysiert Gramsci nüchtern, Zitat, nach den Septembertagen, nachdem die roten Fahnen von den Schornsteinen der Werkhallen entfernt worden waren, waren die Unternehmer wieder dorthin zurückgekehrt, und das sicher nicht mit dem Vorsatz, sich mit der Arbeiterklasse auszusöhnen, die versucht hatte, sie zu enteignen. Auch die Industriellen missbrauchen ihre Macht und brechen die Verträge, setzen Lohnkürzungen durch und vergreifen sich sogar am 8-Stunden-Tag. An diesem Punkt anbelangt, kann die Gewerkschaft nicht mehr ignorieren, dass Lohnkürzungen erfolgt sind und dass die Industriellen, nachdem sie die Vereinbarung zerrissen haben, diesen mit Gewalt geschaffenen Tatbestand legitimieren wollen. Für die Gewerkschaft gibt es nur ein einziges Problem: zustimmen oder kämpfen. Ein Jahr der Erfahrung der Metallarbeiter mit denen das Geschick aller anderen Arbeiter verbunden ist, beweist, dass es heute nicht mehr möglich ist, den Kampf aufzuschieben. Die Industriellen respektieren keine Vereinbarung mehr. Je nachdem, wie stark sie sich fühlen, handeln sie. Die Gewerkschaft kann sich nicht einmal mehr auf die Verträge verlassen, die sie mit den Unternehmen abschließt. Denn diese, wenn diese nicht die Macht spüren, die sie hat. Der Kampf ist das einzige Mittel, das den Arbeitern und den Gewerkschaften noch bleibt, um den September-Rückzug aufrechtzuerhalten. Der Kampf bleibt aus. Bereits ein Jahr vorher zogen Gramsci und andere aus der erlittenen Niederlage und dem schlichten Versagen der Sozialistischen Partei Konsequenzen. Sie gründen als Abspaltung von der Sozialistischen Partei im Januar 1921 die Kommunistische Partei Italiens in Livorno. Nicht unter bedingungsloser Begeisterung von Gramsci. Er wird ein eher untergeordneter Funktionär in der neuen Organisation und widmet sich den Irrtümern auch der eigenen revolutionären Illusion. Der Dichter Peter Weiß notierte in den Vorstudien zu seiner Ästhetik des Widerstands 1981, Zitat Peter Weiß, 1918, die Massen gehen nach links, die Führer nach rechts. Auch Gramsci hatte sich in dieser historischen Situation blenden lassen. Schon 1920 hat Gramsci aber in einem Artikel in der von ihm gegründeten Zeitschrift Lodi und Neue Ordnung auf die Gefahr einer verrechtlichten, in der Gülle kapitalistischer Produktionsverhältnisse versunkenen Beziehung zwischen Kapital und Arbeit am Beispiel des deutschen Kapitalismus hingewiesen, nämlich dem Betriebsrätegesetz aus dem gleichen Jahr, das der bürgerliche Staat als Konzession an die revolutionären Fabrikräte erließ. Gramsci zeigt, dass es darum ging, Zitat, die bürgerliche Macht mit der proletarischen Macht auszusöhnen. Man dachte daran, in den Beziehungen zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat dasselbe Gleichgewicht herzustellen, das die bürgerlichen Revolutionen in den Klassenbeziehungen zwischen dem Landadel und der Demokratie der kapitalistischen Fabrikanten herbeigeführt hatte. Die Arbeiterklasse hatte ihr Herrschaftsgebiet gehabt, einen Platz, um zu diskutieren, um zu schwätzen, um Gesetzesentwürfe und radikale Reformen vorzubereiten, und die Klasse der Eigentümer hatte ihre Ruhe wiedergefunden. Durch die institutionalisierte Beteiligung an der industriellen Macht hatte die Eigentümerklasse ihre Profite, Zitat Gramsci, aufblühen sehen. Aber, so Gramsci weiter, die Arbeiterklasse wolle nicht, dass vom Parlament der lebendige revolutionäre Schwung des Betriebsrats abgewürgt, dass der Keim des Kontrollrechts über die industrielle Produktion erstickt wird. Für Italien musste Gramsci dann jedoch noch eine wesentlich schärfere Form der Reorganisation der Kapital-Arbeitsbeziehungen und der Inkorporation der Organisation der lebendigen Arbeit erleben. Die Commissioni Interni, Fabrikräte, die sich neben Gewerkschaften und Parteien in den Kämpfen 1919 bildeten, hatte Gramsci als europäische Form der Sowjets interpretiert, als, Zitat Gramsci, Modell des proletarischen Staats. Die Fabrikräte waren eine erste Form dieser historischen Erfahrung der italienischen Arbeiterklasse, so Gramsci, die zur Selbstregierung im Arbeiterstaat strebt. Nun musste Gramsci deren bedingungslose Scheitern eingestehen. Ihre Organisationen wurden zerschlagen. Die Confindustria, der Arbeitgeberverband, erkannte die faschistischen Syndikate als die alleinigen kollektiven Vertreter der Arbeiter an. Zugleich wurde das Verbot der ehemaligen Fabrikräte ausgesprochen. 1922 bis 1926, quasi nach der Niederlage und vor der Inhaftierung. 1922-23 verbringt Gramsci als Delegierter der Kommunistischen Internationale in Moskau, kurze Zeit auch in Wien. In Moskau lernt er seine Frau kennen. Bei der Wahl im April 1924 wird er in die Abgeordnetenkammer des italienischen Parlaments gewählt. Er kehrt nach Italien zurück. Gramsci wendet sich der Frage zu, wie die faschistische Gülle, die Italien überspült, abgeleitet werden kann. Er arbeitet an Bündnisfragen für das Proletariat. in seinem unvollendet gebliebenen Essay einige Gesichtspunkte der Frage des Südens von 1926 widersetzt er sich dem herrschenden Gedankengut der nun dritten Internationale, die sich erst 1928 von ihrer Sozialfaschismustheorie distanziert. Die dann folgende Volksfrontstrategie versuchte Gramsci bereits 1924 in einem Text zu begründen. Darin heißt es unter anderem in kritischer Reflexion seiner eigenen Geschichte, Zitat Gramsci, das Proletariat kann in dem Maße zur führenden und herrschenden Klasse werden, wie es ihm gelingt, ein System von Klassenbündnissen zu schaffen, das ihm gestattet, die Mehrheit der werktätigen Bevölkerung gegen den Kapitalismus und den bürgerlichen Staat zu mobilisieren. Und das bedeutet in Italien unter den real bestehenden Klassenverhältnissen in dem Maße, wie es ihm gelingt, die Zustimmung der breiten bäuerlichen Massen zu erlangen. 1926. Trotz Immunität als Abgeordneter wird Gramsci am 8. November in seiner Wohnung verhaftet und 1928 zu 20 Jahren Haft verurteilt. 3 Jahre nach seiner Inhaftierung und nach einer Odyssee über verschiedene Untersuchungsanstalten, Verbannungsorte, wird er nach Turi, 25 Kilometer südlich von Bari in der Region Apulien geschleift, um dort seine Haftstrafe anzutreten. 1929. Gramsci beginnt, isoliert, aber aufgrund finanzieller Unterstützung eines befreundeten Wirtschaftswissenschaftlers mit Literatur, durch seine Schwägerin Tanja versorgt, seine Arbeit an den Gefängnisheften. Er schreibt, beschränkt durch die Mittel, die ihm trotz Unterstützung zur Verfügung stehen, behindert durch seine Krankheit und die Bedingungen der Haft, schonungslos gegenüber intellektuellen Größen und gegenüber sich selbst. Er bürstet Literatur- und Kunstkritik, Geschichtstheorie, Theorien des historischen Materialismus gegen den Strich. Er führt mit sich selbst eine, Zitat Gramsci, theoretisch-praktische Debatte, eine Debatte, wie er sich sie eigentlich vorgestellt hat, nämlich eine Debatte, Zitat Gramsci, nicht als Gerichtsprozess inszeniert, in dem es einen Angeklagten und einen Staatsanwalt gibt, der beweisen muss, dass der Angeklagte aus dem Verkehr gezogen werden muss. Ich beschränke mich jetzt auf einen Diskussionsstrang oder Debattenstrang aus den Gefängnisheften. Insbesondere in Heft 22, vielleicht wissen es eine, das ist das Heft Amerikanismus und Fordismus, analysiert Gramsci die von den USA ausgehende fordistische Umwälzung der kapitalistischen Produktion, die Krise der 30er Jahre und ihre Konsequenzen für die Entwicklung des europäischen, insbesondere des italienischen Kapitalismus. Gramsci notiert zuvor, die Krise, das kennt ihr, das ist ein Klassiker, Zitat Gramsci, die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Immer wieder reflektiert er dabei die Erfahrungen mit der Fabrikräterbewegung und eben mit seiner eigenen Illusion. Zitat Gramsci aus den Gefängnisheften. Eine sorgfältige Analyse der italienischen Geschichte vor 1922, die sich nicht vom äußerlichen Karneval blenden ließe, sondern fähig wäre, die tiefen Antriebe der Bewegung zu fassen, dürfte zu dem Schluss kommen, dass gerade die Arbeiter die Träger der neuen industriellen Erfordernisse waren und sie auf ihre Art wacker behaupteten. Man kann auch sagen, dass einige Industrielle sich darüber klar waren, dass es sich zunutze zu machen. In den Gefängnisheften interessiert ihn, wie, nicht ob, wie die vom aufstrebenden Weltmarktdemiurgen USA und über die Weltmarktgesetze erzwungene fordistische Revolutionierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse in Europa gelingen kann. Einem Europa, in dem es, so Gramsci, allenfalls bislang fordistische Fanfarenstöße gegeben hat. Dabei sieht er die bestehenden Machtblöcke in Europa in einer wesentlichen Autoritätskrise. Diese bestehenden Machtblöcke blockieren die Entwicklung der Produktivkräfte, deren Takt eben vom Amerikanismus und Fordismus vorgegeben wird. Die Voraussetzung für die fordistische Umwälzung in Europa ist die Ablösung der alten Machtblöcke. Wie Gramsci es nennt, alte Machtblöcke, bestehend aus, Zitat, halbfeudalen und parasitären Elementen der Gesellschaft, die einen zu großen Anteil am Mehrwert entnehmen. Und dieser alte Machtblock müsse, so Gramsci, abgelöst werden, Zitat, durch einen autonomen, produktiv-industriellen Block, einen kooperativen Block, der dazu bestimmt ist, im modernen Sinn und betont kapitalistisch das Problem der Weiterentwicklung des italienischen Wirtschaftsapparats zu lösen. Gegen die sogenannte Ersparnisökonomie, gegen die kleine und mittlere Bourgeoisie aus Pensionären und Rentiers. Die neuen Kapitalfraktionen der modernen fordistischen Massenproduktion brauchen die Arbeiter, um sich reproduzieren zu können. Autoritätskrise des alten Machtblocks aber bedeutet für Gramsci auch, die noch amtierenden Machtblöcke haben den Konsens verloren, sind nicht mehr führend, sondern einzig herrschend, Inhaber der reinen Zwangsgewalt. Dadurch entsteht, so Gramsci, eine Situation, Zitat Gramsci, bei der verhindert wird, dass die Elemente der Lösung sich mit der nötigen Geschwindigkeit entwickeln. Wer herrscht, kann die Krise nicht lösen, hat aber die Macht zu verhindern, dass andere sie lösen. Das heißt, hat nur die Macht, die Krise selbst zu verlängern. Da können wir nachher auch nochmal genau diskutieren, welche Aktualität dieser Befund aus den 30er Jahren von Gramsci eigentlich für die gegenwärtige Situation der notwendigen, weiß ich nicht, ökologischen Modernisierung der kapitalistischen Produktionsweise hat. Für Gramsci bedeutet das, in einer historischen Konstellation, in der ein bestehender Machtblock nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, haben die herrschenden Klassen ihre Hegemonie eingebüßt. Sie verfügen aber noch über genug Machtressourcen, den hegemonialen Aufstieg der subalternen Klassen, Gramsci würde sagen, ihre Katharsis, zu blockieren. Für ein Konzept von, was gegenwärtig in der linken Debatte diskutiert wird, von Gegenhegemonie sehe ich in diesem theoretischen Rahmen keinen Raum. Aber auch eben keinen Raum mehr von einer anhaltenden Phraseologie von neoliberaler Hegemonie. Das ist der saturierte alte Machtblock. Der hat keine Hegemonie. Als reine Zwangsgewalt wird der überkommene Machtblock, so Gramsci, saturiert. Gramsci notiert, Zitat, die bürgerliche Klasse ist saturiert. Nicht nur verbreitet sie sich nicht, sondern sie löst sich auf. Sie assimiliert nicht nur keine neuen Elemente, sondern desassimiliert einen Teil ihrer selbst oder zumindest sind die Deassimilierungen bei weitem zahlreicher als die Assimilierung. Eine Klasse, die sich selbst als geeignet setzt, die gesamte Gesellschaft zu assimilieren und die zugleich wirklich fähig ist, diesen Prozess hervorzubringen, führt diese Auffassung von Staat und vom Recht, nämlich die bürgerliche, zur Vollendung, bis sie schließlich das Ende des Staates und des Rechts konzipiert, sofern sie überflüssig geworden ist, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hat und von der Zivilgesellschaft aufgesogen worden sind. Hier spricht der Kommunist Gramsci. Vielleicht auch sein Optimismus des Willens. Die historische Mission der Bourgeoisie ist vollendet. Sie wird ersetzt durch das revolutionäre Proletariat. Gramsci schreibt auch in den Gefängnisheften, mit Bertolt Brecht gesprochen, vom Standpunkt der Klasse aus, welche für die dringendsten Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten Lösungen bereithält. Und immer noch der Kommunist Gramsci, Zitat, in solchen historischen Situationen bildet sich das Terrain, auf dem sich die antagonistischen Kräfte organisieren, die zu beweisen suchen, dass die notwendigen und hinreichenden Bedingungen bereits dafür vorhanden sind, dass bestimmte Aufgaben geschichtlich gelöst werden können und folglich geschichtlich gelöst werden müssen. Nochmal mit Brecht gesprochen, die Kapitalistenklasse hält sich über ihre tatsächliche Nützlichkeit hinaus durch die Gesellschaftsordnung, muss also gewaltsam entfernt werden, da sie nicht durch ihre gesellschaftliche Überflüssigkeit entfernt wird. Dann kommt jedoch auch in den Gefängnisheften der Analytiker Gramsci, der Pessimist des Verstandes, zu Wort. Gramsci analysiert die Dialektik von antagonistischen Kräften und Machtblock. Während sich die antagonistischen Kräfte organisieren, so Gramsci, entwickelt sich die saturierte Klasse zu einer, Zitat, bornierten Clique, die danach trachtet, ihre schäbigen Privilegien zu verewigen, indem sie die Entstehung von Gegenkräften reguliert oder sogar erstickt. Er notiert, dass die spontane Organisation der antagonistischen Kräfte, Zitat, mit einer revolutionären Bewegung der Rechten der herrschenden Klasse einhergeht, die irgendeinen Teil der Forderungen des Volkes aufnehmen, also inkorporieren, verdauen, wie ein Sozialist Lelio Basso mal das genannt hat. Auch der italienische Faschismus musste die Arbeiter in den produktiven Block ökonomischer Modernisierung Italiens einbinden. Gramsci analysiert die faschistische Kooperatismusdebatte und die Strategie des von 1929 bis 1932 amtierenden Ministers für das Kooperationswesen genau. Auch das Abkommen zwischen dem Unternehmerverband und der faschistischen Syndikaten, die 26 zur Auflösung der Fabrikräte führten, und er analysiert die Kräfteverhältnisse zwischen den Kapitalfraktionen innerhalb des italienischen Unternehmerverbandes, in der eine fordistisch-kooperatistische Minderheitsfraktion um Agnelli, Fiat und Olivetti einer Mehrheitsfraktion gegenüberstand, die Gramsci als parasitär und unproduktiv bezeichnet. Gramsci kommt zu der sehr bitteren Erkenntnis, Zitat, wäre nicht der Faschismus genau die Form von passiver Revolution, die dem 20. Jahrhundert angemessen ist, wie der Liberalismus es für das 19. Jahrhundert gewesen ist. Der Aufstieg Gramscis zum Klassiker verdankt sich vor allem seiner Kritik des Ökonomismus der Zweiten Internationale, also der Zusammenbruchstheorien, der Fortschrittstheorien. In einer antiökonomistischen Lesart oder Rezeption tritt jedoch dieser Politökonom Gramsci sehr stark zurück. Gesellschaftliche Veränderungen scheinen nur noch eine Frage zu sein der kulturellen Hegemonie. Oder wie der Austromarxist Otto Bauer mal gesagt hat, des Kampfes um die Köpfe. Für Gramsci ist dieses aber eventuell nur eine, Zitat Gramsci, individuelle Schrulle, weil sie nicht in der historisch konkreten Entwicklungsweise der kapitalistischen Produktionsweise verankert ist. Man kann sich vorstellen, was man will, wenn du nicht in der ökonomischen Basis der bürgerlichen Gesellschaft verankert bist, bist du historisch nicht handlungsfähig. Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion, so Marx, ist das Kapital selbst. Mit Gramsci kann man das ein bisschen anders lesen. Von Rosana Rossanda, der Grande Dame des italienischen Kommunismus, kommt der folgende Satz. Die wirkliche Schranke, die den emanzipatorischen Bewegungen immer wieder aufgezeigt wird, in die sie verwiesen werden, war die Unterschätzung der Komplexität der kapitalistischen Gesellschaft als geschichtlicher Formation, mithin die Ausklammerung einer Übergangsstrategie. Gramsci liefert meines Erachtens durchaus das Werkzeug, eine solche Strategie immer wieder neu erarbeiten zu können. Nochmals Rosana Rossanda, Genossen, vergessen wir die Produktionsverhältnisse nicht. So zitiert sie angeblich Bertolt Brecht, der diesen Satz angesichts der Selbstzerlegung der politischen Arbeiterbewegung, der imperialistischen Phase kapitalistischer Weltmarktdurchdringung und des Aufstiegs des Faschismus in Europa auf dem Schriftstellerkongress 1935 in Paris seinen Kollegen zugerufen haben soll. Tatsächlich lautete seine Forderung, Kameraden, sprechen wir von den Eigentumsverhältnissen. Aber letztendlich kommt das alles auf das Gleiche raus. Es geht darum, zunächst die Restriktionen, die aus der Gülle der herrschenden Verhältnisse resultieren, zu limitieren, um erweiterte Forderungen, solche nach Überwindung der bestehenden Verhältnisse, überhaupt realistisch stellen zu können. Von Wolfgang Abendroth gibt es deswegen den Satz, gelernt eigentlich von Rosa Luxemburg, der Weg in den Sozialismus muss erst einmal freigekämpft werden. Er ist nicht einfach da. Und Gramsci hat in seinen Gefängnishäften versucht, genau das Werkzeug zu formulieren, mit dem das gelingen kann, dass dieser Weg freigekämpft werden kann. 1934. Der Gefängnisalltag zehrt an Gramscis Gesundheit. Immer wieder wird er in Gefängniskliniken verlegt, weigert sich aber beharrlich, ein Gnadengesuch einzureichen. Er arbeitet, liest und schreibt weiter, obwohl es ihm zunehmend schwerfällt. Zitat Gramsci. In der letzten Zeit in Turi war meine Gesundheit in fast katastrophaler Weise zugrunde gerichtet und ich erhole mich nur sehr langsam mit Schwankungen und Rückfällen. So Gramsci an seine Mutter im März 1934. Über deren Tod bereits ein Jahr vorher hatte die Familie ihn nicht informiert, um ihn zu schonen. Sein letzter Aufenthaltsort ist eine Klinik in Rom. Am 27. April 1937 stirbt Gramsci an den Folgen einer Hirnblutung. Die Biografen sind sich nicht ganz einig, ob noch in der Klinik oder schon auf der Rückreise nach Sardinien, die er nach seiner Amnestie antreten wollte. Ich ende mit einem Zitat von Bertolt Brecht oder zwei Zeilen aus seinem Gedicht an die Nachgeborenen, weil sie meines Erachtens auch das Leben von Antonio Gramsci ziemlich gut spiegeln. Zitat Bertolt Brecht. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Danke für eure Aufmerksamkeit.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr, wie Antonio Gramsci seinen kritischen Marxismus entwickelt. Ein Vortrag von Bernd Röttger auf dem Cantine Gramsci Festival am 1. August 2022 im Subotnik in Chemnitz. Die Aufnahme stammt von Radio Kurax Halle.